Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Herzlich willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Unter dem Motto Zwischen den Zeilen geht es hier einmal im Monat um ein kleines Kapitel aus der reichhaltigen Geschichte des Kabaretts der DDR. Und damit das klappt, brauche ich natürlich professionelle Hilfe, und zwar wie immer von Jürgen Klammer vom Selbstironie-Verlag. Hallo Jürgen Klammer.
Ja, ich stehe natürlich auch heute wieder zur Verfügung, weil es doch noch so viel zu erzählen gibt.
Ja, wir sind jetzt bei Folge 65 und in dieser Folge soll es einfach mal um dich gehen. Du hast uns ja jetzt schon so oft was erzählt von anderen Kabarettisten, aber du bist auch selber Autor. Da gibt es auch eine kleine Episode aus den 70er Jahren aus der Distel.
Ja, ich komme eigentlich aufgrund der extremen Vielfalt des DDR-Kabaretts fast nicht dazu, über meine eigene Kabarettgeschichte zu sprechen. Und insoweit bin ich jetzt mal dankbar, dass ich die Möglichkeit erhalte, wenigstens eine kleine Episode aus meiner DDR-Kabarettgeschichtenzeit zu erzählen. Denn auch mit dieser Episode, auf die ich jetzt abhebe aus dem Jahr 1976, endet meine persönliche DDR-Kabarettgeschichte. Worum geht's? Ich bin als 15-Jähriger, ohne jetzt weit ausholen zu wollen, erstmalig über die Oberschule mit dem Kabarett in Berührung gekommen, war dann an der Hochschule erst Mitglied und später Leiter eines Studentenkabaretts. Das Ganze wurde 68 dicht gemacht und aufgrund von Kontakten, die ich aus dieser Studentenkabarettzeit hatte, zu einer wichtigen Autorin Inge Ristock, kam ich dann zur Distel, denn Inge Ristock wurde mit dem Wechsel von Otto Stark in den Direktorenposten Dramaturgin in der Distel. Und sie hat mich dann irgendwo mal gefragt, nachdem ich ja nun nicht mehr aktiv Kabarett machte, ob ich denn nicht noch irgendwelche Texte hätte oder schreiben könnte für die Distel. So kam es dann dazu, dass ich 71 einen ersten Text in der Distel abliefern konnte, der dann auch gespielt wurde und der sogar auf einer Schallplatte dokumentiert ist. Das war ein Nachtprogramm. Darüber will ich aber gar nicht erzählen, sondern ich möchte mich konzentrieren auf eine Veranstaltung im Herbst 1976, mit der letztendlich oder kurz danach meine DDR-Kabaretttätigkeit endete. Einigen, die schon mehrfach zugehört haben, ist vielleicht in Erinnerung, dass ich einmal über die Distel-Autorenabende gesprochen habe mit dem legendären Edgar Kühlow, zu dem ich seit einem Jahr ein etwas gespaltenes Verhältnis hatte. Bis dahin war er mein DDR-Kabarett-Idol.
Das war in Folge 58, da kann man nochmal reinhören.
Ich möchte einfach auf diese Veranstaltungsreihe Distel-Autorenabende zu sprechen kommen. Und nochmal kurz erläutern, wie es dazu kam, denn ich bekam die Gelegenheit, im Jahre 76 an einem dieser Autorenabende auf der Bühne der Distel mitwirken zu dürfen. Diese Autorenabende waren ja so gestrickt, dass es dem damaligen Dramaturgen Kurt Zimmermann darum ging, auch die Autoren, die ja sonst immer im Hintergrund wirkten, weil sie ja nicht auf der Bühne agierten in der Regel Distel-Schauspieler, ihnen ein Gesicht zu geben. Und es kam zu einer Veranstaltungsreihe, wo die Autoren auf der Bühne saßen und ihre Texte vorlesen konnten vor einem großen, großen Publikum. Diese Abende entwickelten sich zu einem Festival der Satire, denn hier galt es, dass man die Texte vorher nicht vorlegen musste. Das heißt, man vertraute auf die Selbstzensur der Autoren, dass sie es doch nicht übertreiben. Die Autorenabende begannen 1975 und der damalige Dramaturg Kurt Zimmermann hatte mich zum 6. Autorenabend am 20. September 1976 eingeladen. Dieser Abend stand unter dem Motto Hallo Dienstmann über diensteifrige Diensthabende im Dienstleistungsgewerbe. Damalige teilnehmende Autoren waren Hans Krause, Dieter Lietz, Otto Häuser. Otto Häuser hat ein Pseudonym, das hieß Ottokar Dommer. Otto Häuser war Redakteur im Neuen Deutschland, schrieb aber sehr erfolgreiche Ottokar Dommer-Geschichten für den Eulenspiegel und als Versammlungsleiter Edgar Kühlow. Auf der Bühne saß ein imaginäres Präsidium. Das waren die Autoren. Edgar Kühlow spielte den Versammlungsleiter und im Publikum in der Distel saßen die Delegierten. Und wir bekamen dort die Möglichkeit, unsere Texte vorzulesen. Von dieser Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe, gibt es zum Glück einen Mitschnitt, aber leider nur aus dem zweiten Teil. Und ich hatte mir vorgenommen, an diesem Abend einen Text vorzulesen, der von allen Kabaretts, denen ich ihn angeboten hatte, immer wieder abgelehnt wurde. Und dieser Text wäre eigentlich nie in die Öffentlichkeit gekommen, wenn ich ihn an diesem Abend nicht vorgelesen hätte und es davon sogar eine Tonaufnahme gibt. Ich hatte im ersten Teil des Programms einen Text vorgelesen, der hieß Clown Beppo und die ökonomischen Gesetze, weil ich unter den Autoren so ein bisschen als studierter Ökonom, als jemand galt, der ein bisschen was von Ökonomie versteht. Der ist leider nicht erhalten. Dieser Text sollte in dem Distel-Programm im Oktober gespielt werden. Aber in dem zweiten Teil, nach der Pause, bekam ich die Gelegenheit, meinen Text vorzulesen, nämlich Spießers Lehr- und Wanderjahre. Und da ich den Text noch nie vorgelesen habe, war ich aufgrund des ungewohnten Zwischenbeifalls an verschiedenen Stellen so aufgeregt, dass ich mich mehrfach verhaspelt habe.
Jetzt kommt Jürgen Klammer wieder mit einem Solo, ja, Spießers Lehr- und Wanderjahre. Am Pult.
Stellen Sie sich vor, ich soll ein Spießer sein. Ich und ein Spießer. Spießer ist da heute jeder. Ich bin ein Gentleman, ein sozialistischer Gentleman, gestatten Dr. Gent Lehmann. Dr. Hut muss schon sein. Nicht ein dickes Konto hat ja jeder Bäcker. Ich bin zwar auch Materialist, aber mehr wissenschaftlich, philosophisch. Grundfrage der Philosophie, was hat das Primat sein? Oder nicht sein, würde Hamlet sagen. Der Hamlet ist tot und deshalb sagte Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Hast du was, bist du was. Das hat er zwar nicht gesagt. Aber alles kann er ja noch nicht gesagt haben, nicht? Marx hat zwar noch irgendwas von Dialektik behauptet, aber das habe ich nie so recht begriffen. Warum auch, wenn es einfacher geht? Hören Sie mal her. Ich wurde gezüchtet wie eine Rose, schon in der Wiege bekam ich nur Geld und machte ich mir mal spontan die Hose, kam schnell eine Tante, eine Staatsgouvernante, tätschelte mich und tätschelte mich und hat meine Spontanität gleich entfernt. Von Onkel Lenin lernte ich Lieder, die Patenbrigade strich mir übers Haar und was ich dann hörte, das kaute ich wieder. Mit kindlicher Kehle rührte ich ganze Seele, immer lebe der Himmel, immer lebe die Mama, immer lebe die Sonne und auch ich immer da. Die sozialistischen Brigaden wollten noch sozialistischer werden und haben sich mit ihrer Patenschaftsarbeit fast überschlagen. Wir umrahmten sie mit Kampfliedern, die wir meist nicht verstanden. Und sie umrahmten uns mit Torte und Schlagsahne. Und die Schule umrahmte uns mit der Thälmann-Medaille, weil wir so gut aufsagen konnten. So bekommt man schon als Kleinkind einen Riecher dafür, wo billig was zu holen ist. Mit 5 Jahren formulierte ich meinen ersten Lehrsatz fürs Leben. Mit Lenin, Herz und Kinderlachen ist der Derby Staat zu machen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Schwarz-Weiß-Malerei könnte einer sagen, aber der ist sicher nicht in einem sozialistischen Kindergarten groß geworden. Jeden Tag unermüdlich. Alle Arbeiter sind gut und fleißig. Alle Genossenschaftsbauern sind gut und fleißig. Alle Ingenieure sind gut. Und nach dem letzten Referat von Kurt Hager auch wieder fleißig. Und am 1. Mai tragen wir alle eine rote Fahne und wehe, der Himmel war nicht blau und wehe, das Leben war nicht schön, dann hieß es gleich, du hast bestimmt schon wieder Schweinchen dick gesehen. Aber den Trick, was ich wohl sagen durfte, den hatte ich bald raus. Nur einmal hatte ich mein Bewusstsein nicht rechtzeitig auf Kanal 5 zurückgeschaltet. So habe ich doch glatt den Hund von den 4 Panzersoldaten mit Lassie verwechselt. Eigentlich für einen marxistischen 6-Jährigen unverzeihlich. Aber sind wir doch mal ehrlich, Lassie hat auch immer für das Gute gekämpft. Es gab damals zwar Knatsch, aber ich kam trotzdem zur Schule, denn die ist ja nun mal Pflicht. Auf so einer Schule, da muss man viel lernen. Zum Beispiel Erdkunde, Bio und Orthographie. Man kann sich auch lernen vom Leben entfernen, denn unangenehme und echte Probleme, die kannte ich nicht, denn man nannte sie nicht. Ich lernte zwar denken, doch selbstständig nie. Wozu denn noch denken? Ich hatte doch Lehrer und Atze und Flimmrich und die junge Welt. Und außerdem habe ich einen Ernährer. Mein Genosse, Herr Vater, beim Minister, Berater, der schätzte sich sehr und der hetzte sich sehr. Und er hatte nie Zeit, doch dafür hatte er Geld. Woher sollen sich die Väter ihre Söhne gekauft haben, um sie mal richtig übers Knie zu legen? Mich kaufte mein Vater, um sich für die fehlende Erziehung reinzuwaschen. Die 10-Mark-Scheine waren so richtig kleine Ablasszettel für meinen Alten. So formulierte ich meinen zweiten Lehrsatz fürs Leben: Wollen die Eltern mit dir prahlen, lasse es dir gut bezahlen. So reifte ich heran, bekam mein Ausreifezeugnis und studierte Ökonomie. Ich wusste zwar nicht, was in der Praxis los ist, aber dafür wusste ich, wie sie zu sein hat. Und wie ich hätte gesagt, in der Praxis ist das so und so, dann wäre ich in der Prüfung durchgefallen, denn ein Dozent kann nur das zensieren, was er weiß. Und da ich immer wusste, was meine Dozenten von mir hören wollten, sollte ich sogar meinen Doktor machen. Ich kriegte ein Thema, höchst theoretisch. Ich forschte und füllte 1 Kilo Papier und würzte das Ganze noch etwas sowjetisch. Sohn von Gnedenko, eins von Malenko, zitierte mich selbst, negierte mich selbst und verteidigte alles in gewohnter Manier. Jetzt bin ich Doktor und nicht mehr Pöbel. Der Titel gestattet mir manch Privileg. Als Doktor bekomme ich Teppich und Möbel, ohne zu bücken und fast ohne zu spicken. Und sterbe ich mal, dann steht im ND vor meinem Namen Doktor Rehrböck. An sich habe ich alles erreicht, was man unter schonungsloser Ausnutzung aller subjektiven Gesetzmäßigkeiten erreichen kann. Das ist gar nicht so schwer, denn mein dritter und entscheidender Lehrsatz lautet: Karriere verlangt Einsicht in die Notwendigkeit. Freiheit verlangt Einsicht in die Notwendigkeit, Karriere verlangt Einsicht in die Notwendigkeit.
Interessant sind auch noch bei diesem Autorenabend die dort neu getexteten Hymnen. Es war ja üblich, dass am Ende des Abends immer, wie bei jeder großen Veranstaltung in der DDR, ein Kampflied, eine Hymne gesungen wurde. Und in diesem Falle wurde uns vorgegeben, einen 4-Zeiler zu dichten auf die Melodie »Warte, warte noch ein Weilchen«. Und jeder der 4 dort versammelten Autoren ließ sich also etwas einfallen, wirklich kurzfristig, kurz vor der Veranstaltung. Und interessant sind in erster Linie die meine Hymne und vor allen Dingen die von dem Autor Dieter Lietz. Und wir spielen jetzt mal meine Hymne ein, wobei man einen Begriff erklären muss. KWV spielt hier eine Rolle, kommunale Wohnungsverwaltung.
Warte, warte noch ein Weilchen.
Dann erstmal ohne Musik. Ich muss das politisch erstmal absichern. Das
Warte, warte noch ein Weilchen. Sei zur KWV nicht grob. Klempner und diverse Teilchen gibt's auch bald im Intershop.
Gefällt mir so gut, dass wir wahrscheinlich nicht nehmen können.
Der Text von Dieter Lietz, Dieter Lietz war ein von mir sehr geschätzter Autor, der, wie ich immer sage, saukomische Texte schreiben konnte. Und in diesem Falle hat er auch sich einen Vierzeiler einfallen lassen, den wir uns auch mal kurz anhören.
Warte, warte noch drei Jährchen, dann nimmst du im Krankenhaus mit dem Selbstbedienungsscherchen selber deinen Blinddarm.
Wie aus den Aufnahmen hervorgeht, hatte Edgar Kühlo ein Problem zu entscheiden, welches ist denn nun die bessere Hymne. Und man kann, wenn man sich das jetzt im Nachhinein nochmal anhört, wie das Präsidium sich entscheiden musste, welche Hymne ist denn nun die beste von den beiden vorgeschlagenen, in die Endauswahl gekommenen.
Da müssen wir uns entscheiden. Das erste Mal heute Abend, dass wir uns entscheiden müssen. Jetzt merkt ihr auch an der Basis das erste Mal, wie weh das tut. Ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen. Das klingt unwahrscheinlich. Das
Die Akklamation hat ja dann auch gezeigt, dass die von Dieter Lietz in einer überwältigend komischen Brillanz getexteten vier Zeilen dann doch die besseren waren. Während Kühle dann noch irgendeinen Textbeitrag vorgetragen hat, schrieb dann der Sieger seinen Text an eine Tafel, die dort positioniert war, sodass dann also der Saal mit mehr oder weniger guten Augen sich dann an dem Gesang beteiligen konnte.
Da eine Hymne ja immer mehrere Strophen hat, sagen wir mal, unsere Hymne hat zweimal dieselbe, ist klar. So, und jetzt singen wir es mal ganz leise vor uns hin und verpflichten mal ein bisschen mehr.
Ja, also man merkt auch dieser Atmosphäre, die da transportiert wird in diesen Tonaufnahmen, dass auch die Leute, die da drin saßen, das als etwas ganz Besonderes wahrgenommen haben, weil es eben kein laufendes Programm war, sondern es war immer anders und es war, wie gesagt, es war nicht zensiert. Und diese kleinen Anspielungen, Kleinigkeiten, das konnte der Kühlo eben dann doch ganz gut, aber wir haben neulich ja gesehen, was er insgeheim dann doch zu verbergen hatte.
Ich hatte eingangs gesagt, dass im Prinzip mit dieser Veranstaltung meine DDR-Kabarett-Geschichte endet, weil ich zum damaligen Zeitpunkt, also Sommer 1976, schon inhaltlich, formal, noch nicht öffentlich mit der DDR abgeschlossen hatte. Ich hatte mich mehrere Monate lang mit dem Thema Ausreise aus der DDR beschäftigt in Bezug auf die Dokumente der Helsinki-Konferenz und war zu der Entscheidung gekommen, dass ich mich aus der DDR verabschieden möchte, was nicht so einfach war. Habe aber nach der Wiederholung dieser Veranstaltung, die am 10. Oktober 1976 stattfand, wenige Tage danach meinen Ausreiseantrag im Berliner Stadtbezirk Köpenick abgegeben. Ich wurde entlassen an der Hochschule wegen Nichteignung für die vereinbarte Tätigkeit. Und leider hat die Leitung der Distel vor der Premiere des neuen Programms, in dem mein Clownstext drin war, von meinem Ausreiseantrag erfahren und konnte somit den bereits einstudierten Clownstext vor der Premiere noch schnell aus dem Programm nehmen.
Und wie lange hat es dann gedauert mit der Ausreise? Wann kamst du rüber?
Ja, es hat knapp drei Jahre gedauert. Und dann habe ich mich erstmal im Westen um die Ernährung der Familie kümmern müssen, um es dann endlich als Vorruheständler mich wieder meinem eigentlichen Thema von der Jugendzeit an, dem Kabarett, erneut zu widmen.
Das Ergebnis können wir ja hier jeden Monat sehen. Vielen Dank, Jürgen, für diese kleine Geschichte. Und deswegen freue ich mich schon auf den nächsten Termin, 1. November. Dann werden wir uns nämlich erneut mit einem interessanten DDR-Kabarett befassen, nämlich mit einem Kabarett, das es nur in der DDR gab, einem Armee-Kabarett namens Kneifzange. Und bis dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Vielen Dank, Jürgen Klammer.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.